Wer die Bibelstunden verfolgt, die wir in der letzten Zeit haben, in den letzten Monaten, ich hole euch da ganz grob ab, da geht es um den Inhalt, den Wandel, den wir führen als Christen. Ja? Das heißt, wir leben in dieser Welt, der Petrusbrief zeigt uns darauf oder weist uns darauf hin, dass wir in dieser Welt leben, dass wir aber auch einen besonderen Auftrag haben, wie wir uns den Obrigkeiten gegenüber verhalten, wie wir uns als Nation dem Arbeitgeber verhalten, wie wir uns in der Familie verhalten, wie wir uns in verschiedenen Bereichen verhalten. Und er sagt ganz klar und gibt ganz klar den Ausdruck, dass wir, wenn wir ein authentisches Christenleben führen, wenn wir es mit dem Leben an Jesus Christus oder dem Glauben an Jesus Christus wirklich ernst meinen, dafür auch sehr viel Leid einstecken würden oder einstecken werden. Weil es ist natürlich logisch zu sehen, wenn wir in der Welt sind und in der Welt leben, dass wenn 90% der Menschen anders denken wie man selbst, dass es da immer wieder zu Konflikten kommen kann. Und so ist man dann eher so in dieser Minderheit, die Minderheit, die anders denkt, die vielleicht ein anderes Weltbild hat, die nicht mitläuft mit den anderen Menschen. Und dann gibt es immer wieder Konfrontation und immer wieder Widerstand. Und so stoßt man dann auch immer wieder auf Personen, die einen vielleicht etwas nicht so Gutes wollen, die dann auch einen ja, zum Leiden bringen. Ich darf in der letzten Zeit immer wieder mit dem Missionsgewerk zusammenarbeiten, mit der Studiengemeinschaft, die aufgrund von Naturwissenschaft, aufgrund von Physik, Biologie, teilweise auch ja, mein Bereich dann der Physik, Naturwissenschaft betreiben und anhand der Bibel einfach eine gewisse apologetische Arbeit machen. Das heißt, apologetisch heißt das Evangelium verteidigen. Ja? Und ich habe mir überlegt, das sind Personen, die studieren. Die studieren zum Beispiel Physik oder Biologie oder Chemie, verschiedene Bereiche. Dann machen sie auch ihre Doktorarbeit, dann gehen sie noch in irgendwelche Universitäten, unterrichten dort. Und sie könnten eigentlich vom Prinzip her ein relativ einfaches Leben führen. Ne, würden viel Geld verdienen, würden in ihrer Arbeit einfach mit Studenten zusammenarbeiten oder auch in gewissen anderen Bereichen. Aber viele von diesen Personen, die ich jetzt auch persönlich kennenlernen durfte, die entscheiden sich bewusst und sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht ein einfaches Leben führen, ein chilliges Leben führen, sondern wir werden uns für den Namen Jesu einsetzen. Und das meistens im akademischen Bereich. Das ist sehr viel mit Leid, sehr viel mit Verfolgung in einer gewissen Hinsicht, auch in Deutschland verbunden, dass ich Namen nennen könnte, wo sehr viel Beleidigung stattfindet, öffentliche Beleidigungen oder auch Verlust der Anstellung. Leute werden aus der Firma gemobbt oder aus verschiedenen Einrichtungen gemobbt. Und es werden Hetzjagden veranstaltet, ganze Zeitungsartikel um gewisse Personen verfasst. Und ich habe mich gedacht, wovon ist es abhängig? Warum leben wir im gleichen Umfeld? Wir leben in Deutschland, ihr lebt in Deutschland. Und trotzdem gibt es Personen, die im Einsatz für Christus, im Einsatz für Verteidigung des Evangeliums hier mehr leiden und andere leiden weniger. Wovon ist das abhängig oder wer legt das fest? In diesem Kontext möchte ich mit euch im Hebräerbrief Kapitel 11 ein paar Verse lesen, wo es um die Glaubenshelden geht und wo nochmal so ein ähnlicher Maßstab gesetzt wird. Schlag mir mal auf, Hebräer 11, ab Vers 32 will ich lesen. Also davor werden ein paar Namen genannt, größere Namen, die etwas bewirkt haben, jetzt Glaubenshelden wie in Abraham oder wie in Jakob, wie Mose, verschiedene Personen. Und so kommt er auch zu der Zusammenfassung und nennt dann einzelne Namen und was sie gemacht haben. Schaut mal, was hier steht, ab Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, den Löwen den Rachen verschlossen, die Feuers Kraft auslöschen, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten wieder der Auferstehung zurück. Bis hierhin erstmal. Wir lesen hier einige Stellen, wo es darum geht, dass der Hebräerbriefschreiber aufzählt und sagt, was bedeutet es für Jesus zu leben oder für Gott in dem Fall zu leben. Es kann viel Positives mit sich bringen. Ne? Da muss man überlegen, so als Heeresführer vernichtet man ganze Heere aufgrund nur, weil man an Gott glaubt. Oder als Frau bekommt man dann die Toten zurück, indem man an Jesus glaubt und sagt, ich glaube an die Auferstehung der Toten, dann gibt es eine Wiederauferweckung. Das sind alles sehr positive Dinge, die hier genannt werden. Und man würde wahrscheinlich als Christ sagen, so ja, hört sich gut an. Okay. Hört sich gut an. Und in dem Kontext sehen wir dann auch, dass es eigentlich positive Sachen, die erwähnt werden. Aber es geht noch weiter. Wenn wir den Vers 35 weiterlesen, dann wird auch so die Kehrseite genannt, wo es Personen gibt, die für Jesus Namen leiden. Wo wir sehen im Vers 35, andere aber werden gefoltert, da sie Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in den Wüsten und Gebirgen und Höhlen in den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, haben die Weisung nicht empfangen, der Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Hier wird auf einmal eine Kehrseite genannt. Am Anfang viel Prunk, viel gute, große Sachen, die Menschen erlebt haben. Und hier sehen wir einen kompletten Gegensatz dazu und sagen, wir müssen uns das jetzt mit so einem Kopfkino so vor Augen malen. Da werden Leute gesteinigt, zersägt oder auch gezwungen, Gottes Namen zu lästern. Ja? Und hier wird ja auch nicht mehr erwähnt, wer das war, dass man sagt, ja, diese eine Person musste das halt machen oder diese eine Person wurde halt oder hat halt gelitten. Sondern hier wird es pauschalisiert. Es war eine große Menschenmenge, die für den Namen Christi gelitten hat. Und das ist ein richtig großer Kontrast, den wir hier sehen. Und ich habe mich dann auch gefragt, wovon ist es abhängig? Oder wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, sehen wir haufenweise Personen, die das erlitten haben. Ich habe mich in letzter Zeit mit ein paar Biografien beschäftigt, aus eher dem naturwissenschaftlichen Bereich, von Aristoteles bis heutzutage gibt es auch einige namhafte Christen, die in der Naturwissenschaft sehr viel Großes, sehr viel Gutes erreicht haben. Und jetzt habe ich mich damit beschäftigt und mich gefragt, was hat bekennende Christen der Vergangenheit dazu geritten oder dazu animiert zu sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. Und für mich war das dann so, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso kleiner wird ich. Weil ich mich dann oft gut fühle, oft groß fühle für das, was ich mache, wie ich mache, denke mir so, klopfe mir auf die Schulter und sage, gut, hast du es gemacht. Und dann lese ich Biografien und denke mir, boah, im Gegensatz zu dem ist das gar nichts. Ja? Ich kann mich erinnern, das will ich jetzt nur ganz kurz erzählen, ist mir gestern Abend noch eingefallen. Ich werde euch jetzt gleich eine Biografie vorstellen. Von einer Person, die mich auch selber sehr geprägt hat. Und bevor ich diese Biografie gelesen habe, habe ich bei uns daheim die Klospülung repariert. Ja, da lief die ganze Zeit Wasser durch und ich habe dann angefangen, so das auseinanderzubauen und dann war ich da eine Stunde damit beschäftigt, habe da irgendwie was zusammengebaut, hat nicht geklappt, ist wieder kaputt gegangen. Okay, dann nochmal auseinandergebaut. So lange, bis ich mich dann wirklich darüber so ein bisschen aufgeregt habe und gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Und am selben Abend, oder ich weiß nicht, den Abend danach, habe ich dann diese Biografie gelesen und dann wurde ich ganz klein, weil ich dachte, das sind keine Probleme, die ich dort hatte mit einer Reparatur von der Kloschüssel oder von Klospülung. Und dann lese ich das und sage, das, was diese Menschen erlebt haben oder wie wir auch jetzt im Hebräerbrief gelesen haben, das sind Probleme, das ist Leiden, nicht, dass da mal was nicht funktioniert. Und eine Sache oder eine Person möchte ich mit euch betrachten. Das ist der Johannes Kepler, vielleicht kennt den der eine oder andere. Also vom Namen oder so, es sind einige Teleskope, Universitäten, Schulen nach dieser Person benannt. Und jetzt machen wir so einen Geschichtsunterricht, so ein bisschen Allgemeinbildung. Aber ich fand das wirklich krass, was diese Person erlebt hat und was für eine Liebe er trotzdem hatte und was für einen Glauben er auch hatte. Es war ein Mathematiklehrer, sehr viel mit Mathematik beschäftigt, hat auch sehr viel errechnet, worauf sich so gesehen auch heute noch sehr viel bezieht. Er hat im Alter von knapp 25, 24 Jahren geheiratet und hat von diesen Kindern, die er bekommen hat, hat insgesamt 3 Kinder bekommen, gleich 2 verloren. Das heißt, das ist der damaligen Zeit noch üblich gewesen, dass man mehr Kinder verliert. Und jetzt nicht so in unserer heutigen Medizin, so, da waren auch viele Krankheiten, die damals eine Rolle gespielt haben. Aber er hat geheiratet und 2 Kinder hat er verloren. Und er beschreibt das in seinen Büchern auch, dass er sehr viel Verfolgung, gerade aus der katholischen Kirche, auch abbekommen hat. Die katholische Kirche hat ihn gezwungen, Sachen zu bekennen, an Sachen zu glauben, weil er eine öffentliche Person war, die er aber abgelehnt hat. Die er gesagt hat, damit will ich nichts zu tun haben, ich lehre allein nur die Bibel, ich glaube allein nur an die Bibel und ich will jetzt nicht einfach nur irgendeine Scheinheiligkeit zu führen, dass Leute zufrieden sind. Und in diesem Zusammenhang hat er auch gesagt, Heucheln habe ich nicht gelernt, mit der Religion ist es mir sehr ernst, ich treibe kein Spiel mit ihr. Und aufgrund von dem wurde dann aus seiner Heimatstadt vertrieben, hat sein ganzes Hab und Gut verloren, ne, davor seine 2 Kinder, jetzt sein Hab und Gut, ist irgendwohin geflohen mit seiner Frau, mit seinem einen Kind. Und dort hat die Frau nochmal Kinder bekommen. Und von diesen dort drei, also in dieser neuen Ortschaft, drei geborenen Kinder, hat er nochmal zwei verloren. Und seine Frau ist zudem auch noch gestorben. Das heißt, in seinem Alter von knapp 30, 35 Jahren, 35 war in dem Alter, seine Frau verloren und zudem noch vier Kinder insgesamt. Dann hat er sich einer neuen Kirchengemeinde angeschlossen, der evangelischen Kirche, und hat mit ihr dann über gewisse Sachen debattiert, zum Beispiel über das Abendmahl. Wie wird das Abendmahl genommen? Was ist der Inhalt des Abendmahls? Und diese Kirche hat ihn dann auch ausgeschlossen, die evangelische Kirche, weil sie gesagt haben, er hat Ansichten, die wir nicht vertreten. Und er hat genau diese Ansichten vertreten, die wir heute sagen würden. Was Abendmahl ist, wer es nehmen darf, wie man es nimmt, was es bewirkt. Dass es nicht irgendwie von Leuten erst eingesegnet werden muss und dass es dann im übertragenen Sinne Leib Christi ist, wie es die katholische Kirche bis heute noch macht. Sondern er hat dann wirklich, ist da wirklich ausgegangen davon, der sagt, nein, allein die Schrift. Und er hat jahrelang, 5, 6 Jahre lang mit diesen Leuten Kontakt gehabt, geschrieben, Briefwechsel gehabt. Und er schreibt diesen Kontakt als, er hat mit sehr hochmütigen, scheinheiligen und selbstgerechten Persönlichkeiten geschrieben. Er als, ich sag mal so, einfacher Mathematiker schreibt mit den hohen Theologen und er will ihnen das erklären und sagt, guck mal, was lehrt die Bibel? Die Bibel lehrt das und das und das und die sagen, nee, sei leise, du hast keine Ahnung und schließen aus der Gemeinde aus, aus der katholischen Kirche, aus der evangelischen Kirche. Und es hat zu der damaligen Zeit damit was einen Zusammenhang gehabt, dass es ja dann so gesehen Ausschluss aus der Gesellschaft war. Wer in keiner Kirche war, wir kennen es auch vom Pharisäertum, da bei dieser Blindenheiligung, dass die Leute Angst hatten, aus dieser Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und in der gleichen Art und Weise war es bei ihm auch. Und in diesem Zusammenhang schreibt er Folgendes. Mein Gewissen sagt mir, dass man auch dem Feind nicht Unrecht tut, sondern ihn lieben und die Ursachen der weiteren Trennung nicht vermehren helfen sollte. Es sagt mir, ich soll meinem Feind ein gutes Exempel aller Lindigkeit und Sanftmut geben. Hier schreibt er nochmal, was so seine Zielgedanken waren. So, man muss das sich vorstellen. Bekommt sehr viel Leid. Natürlich geht das Leid auch auf seine Familie über. Vielleicht werden seine Kinder gemobbt. Vielleicht wird seine Frau ausgeschlossen, kommt in keinen Nähkurs rein. Ich weiß es nicht. Aber das hat gesellschaftlich sehr viel Folgen gehabt. Und in diesem Zusammenhang schreibt er, und als Nicht-Theologe sage ich jetzt mal so, als einfacher Mathematiker, dass wir trotzdem oder dass er trotzdem versucht, den Menschen um sich herum zu begegnen mit Liebe, mit Einfühlsamkeit, um da jetzt nicht noch mehr Streit zu sehen. Und die Reaktion der Kirche der damaligen Zeit war, dass sie gesagt haben, er soll sich von theologischen Spekulationen fernhalten und über seine ewige Verdammnis nachsinnen. So, harte Aussagen, die er getroffen hat oder die über ihn getroffen wurden. Danach heiratet er wieder, weil er mit seinen zwei Kindern, die er dann hatte, die eine neue Mutter brauchten. Und diese Mutter oder diese Frau gebar 6 Kinder. Und von denen sind wieder 3 früh gestorben. Das heißt, insgesamt waren das dann 7 Kinder, die gestorben sind. Ja. Seine Mutter wurde zu der Zeit der Hexerei angeklagt, weil sie sehr viel mit Kräutern zu tun hatte und sehr viel mit solchen Heilungsprozessen und landete im Gefängnis und wurde gefoltert. Und danach wurde er wieder verfolgt. Das heißt, diese Person ein Leben lang durchgängig, immer diffamiert, immer nie eine sesshafte Wohnung gehabt oder ein sesshaftes Haus gehabt, nie groß irgendwo Kapital gehabt, sehr viel verloren, sehr viel Verfolgung erlitten. Und man sagt oder er schreibt, oder es wird über ihn geschrieben, am 15. November 1630 stirbt er vor Erschöpfung. Das heißt, hat ein sehr hartes Leben geführt. Und ich vergleiche jetzt mein Leben oder das Leben, das ich führe, auch mit meiner kaputten Klospülung, mit dem, was er erlebt hat, und ich werde da wirklich ganz klein. So, das muss man sich mal vorstellen, so auch in seinem Kopf, 7 Kinder oder mehr Kinder bekommen, aber 7 Kinder sind gestorben. So, ich bin jetzt noch kein Vater, aber ich würde mal sagen, man kann das so in einer gewissen Sicht nachempfinden, was dort passiert ist. Und ich habe mich gefragt, was treibt ihn dazu? Was treibt diesen Menschen dazu, zu sagen, nein, ich werde mich nicht von Jesus lossagen, ich werde nicht das, was die Menschen von mir erwarten, dem nachgehen und nachfolgen, sondern ich werde mich gezielt auf das Wort verlassen, auf die Verheißung, die wir haben. So wie wir es auch von diesen Glaubenshelden gelesen haben, dass sie gesagt haben, sie haben die Verheißung nicht erlangt, aber sie hatten einen Fokus auf diese Verheißung. Dass sie immer gesagt haben, wir werden die Hoffnung an Jesus nicht verlieren, die Hoffnung an das, was hier drin steht, wahr ist. Und so geht es auch einigen anderen Personen in der Bibel, wo wir auch ganz häufig sehen, dass viele Menschen gelitten haben. Zum Beispiel auch der Paulus, der im 2. Timotheusbrief, das möchte ich mit euch auch lesen, im 2. Timotheusbrief, im letzten Brief, den er geschrieben hat an Timotheus, so ein kleines Fazit macht und sagt, was hat ihn dazu getrieben zu glauben? War das irgendeine Illusion oder war das irgendwie ein Wunschgedanke oder war das irgendwie damit verbunden, dass er gesagt hat, ja, also der Glaube gibt mir halt irgendwas, was ich woanders nicht finde? Oder was war die Motivation dahinter, dass er für Jesus gelitten hat? Und schaut mal im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 12. Kapitel 1, Vers 12. Aus diesem Grund leide ich auch dies, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das von ihm anvertraute Gut auf jeden Tag zu bewahren. Das heißt, Paulus trifft hier eine Aussage und sagt, ich bin fest überzeugt, ich weiß, ich bin überzeugt, wem ich geglaubt habe und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist. Das ist nicht einfach nur ein Wunschdenken oder nur so eine Illusion, die er sich geschafft hat, sondern er sagt hier zwei Wörter, er sagt, er ist davon felsenfest überzeugt. Ja? Das heißt, er war nicht nur hier davon überzeugt, dass das wahr ist, sondern auch er guckt sein Leben an und sagt, und trotzdem hat Gott mich da durchgetragen, trotzdem gebraucht mich Gott, trotzdem benutzt er mich, gebraucht er mich, um sein Reich zu bauen, um sein Königreich zu verherrlichen. Und das ist nicht nur eine Spekulation oder so, sondern er sagt, irgendwas hat das mit ihm gemacht, irgendwas hat er mit der Glaube mit ihm gemacht, dass er so eine felsenfeste Überzeugung gewonnen hat. Dass er gesagt hat, ich gehe lieber den schweren Weg, hätte ich auch Pharisäer bleiben können, hat er viel Anerkennung bekommen, was wir über ihn lesen, hat viel Zuspruch bekommen. Aber er sagt, ich gehe diesen harten Weg des Christenseins, weil Jesus mich erkannt hat, weil Jesus mich gebraucht, weil Jesus mich gezogen hat. Und deswegen gehe ich diesen steilen Weg, weil das, was ich im Endeffekt bekomme, das, was ich im Endeffekt erben werde im Himmel, was viel, viel Besseres ist. Und so lesen wir dann auch von vielen anderen Personen, die genau für Jesus seinen Namen leiden, für Jesus seinen Namen einstehen und in dieser Hinsicht dann auch sehr viel Leid erfahren. Schlagen wir mal den 1. Petrusbrief auf. Im 1. Petrusbrief, da kommen wir ja von der Bibelstunde her, finden wir eine interessante Stelle. Man benutzt das in der Apologetik, also nochmal dieser Verteidigung des Evangeliums, dieses Einsetzen für das Wort Gottes, sehen wir hier eine normalerweise die meistzitierteste Stelle, die jetzt in diesem Kontext spricht, weil es da um diesen allgemeinen Auftrag geht, diesen allgemeinen Auftrag für Gottes Wort einzustehen. Schlagen wir mal auf, 1. Petrus 3, Kapitel 3, Vers 14, mäßig. Aber wenn auch ihr leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt, sondern heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Und jetzt, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, die euren guten Wandel in Christus verleugnen. Das heißt, hier schreibt Petrus und sagt, schreibt an die Gemeinde und jetzt nicht an einzelne Personen, sondern schreibt an alle, die Jesus Christus lieben. Seid bereit, jederzeit Rechenschaft zu geben für die, die von euch Rechenschaft fordern. Und er sagt nicht einfach nur, ja, über euren Glauben im Allgemeinen. Also, so, wenn jemand euch fragt, seid ihr Christ, dann ja, sind wir so, ganz nett. Sondern er sagt, seid verantwortlich in Rechenschaft über die Hoffnung, die in euch ist. Das heißt, unser christliches Denken, unser christliches Handeln, unsere Lebenseinstellung hat ja irgendeine Hoffnung. Wir hoffen ja auf irgendwas. Wir hoffen ja irgendwann mal, wir sind bei Jesus. Wir hoffen irgendwann mal, dass wir bei ihm sind, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Sonst wäre es ja ein sehr trostloses Leben. Ja? So vielleicht wie andere Religionsrichtungen. Ja, wir hoffen, dass wir nach dem Leben dann irgendwie weiterleben oder vielleicht, dass wir dann irgendwie neu geboren werden als höheres Insekt und nicht mehr als Wurm, keine Ahnung, so gibt es ja verschiedene Glaubensrichtungen zum Buddhismus oder Hinduismus. Aber hier fordert Petrus uns auf und sagt, Rechenschaft fordern. Rechenschaft fordern über jeden Glauben, über unseren Glauben, über unsere Hoffnung. Und dann bringt er diesen Kontext rein und sagt, weil die Menschen über uns schlecht reden. Ja? Und ich kann teilweise die Sachen auch verstehen, weil sie sagen, ja guck mal, ihr Christen lehrt das, aber machen tut ihr das. Ihr sagt, ihr sollt in der Welt so und so sein, aber ihr lebt eigentlich ganz anders. Und das Geniale daran ist, ist mir auch aufgefallen beim Vorbereiten, dass auch ein Teil der Hoffnung dazu ist oder ein Hoffen dazu beiträgt, dass ich ja auch Fehler zugeben kann. Dass ich auch sagen kann, ja, ich bin fehlerhaft. Wenn ich Vorwürfe bekomme und das bekommt man immer wieder. Du, ihr Christen, ihr macht das. Oder Markus, du machst das und das und das ist falsch. Und die Bibel lehrt doch das. Dann kann ich auch auf diese Hoffnung mich beruhen und sagen, ja, ich weiß, ich mache Fehler. Ja, ich weiß, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt. Aber meine Hoffnung ist, die ich habe, dass Jesus Christus genau dafür gestorben ist. Und das haben wir ja letzte Woche gefeiert. Dass ich dann auch sagen kann, ich mache Fehler. Aber das ist nicht der Inhalt des Christenlebens. Dass ich sage, ich muss ein perfektes, scheinheiliges Leben führen, in aller Abhängigkeit lossagen und ja, nichts an mich heranvertasten lassen. Und meine Hoffnung ist, wie es hier im Text steht, dass wir auch zugeben können, gerne zugeben können, dass wir auch Fehler machen können und dass Jesus auch für diese Fehler gestorben ist. Ja? Also wir sehen, wir haben einen allgemeinen Auftrag, dass wir für Gott einstehen, dass wir für Jesus, für seinen Namen einstehen. Und oft ist das auch damit verbunden, also wir haben auch in der Jugend die Erfahrung gemacht, dass wir so eine Zeugnisrunde gestaltet haben und dass es auch okay ist, dass man sich für seine Zeugnis, zum Beispiel für diese Rechenschaft, auch in seinen Gedanken irgendwas zurechtlegt, dass man Sachen wiederholt, dass man sich, keine Ahnung, überlegt, wie würde ich jetzt jemand ein Zeugnis erklären? Wie würde ich jetzt mein Zeugnis wiedergeben? Oder wie würde ich gewisse Fragen beantworten, wenn ich Fragen gestellt bekomme? Dass man darüber nachdenkt, wie würde ich Rechenschaft geben, wenn ich in der Klasse oder in der Universität oder auf der Arbeit oder in verschiedenen Bereichen für den Glauben einstehen muss. Das heißt, darüber nachsinnen, dass wir einfach auch in dieser Hinsicht Gottes Namen größer machen, Gottes Namen verherrlichen. Es gibt aber auch Personen, die natürlich auch in unserem Kontext, in unserer Welt, in der wir leben, besonders leiden. Das heißt, es gibt Personen, die diese apologetische Arbeit, ein Podest auf dem Marktplatz stellen, sich da hinstellen und dann einfach anfangen zu predigen, Straßenevangelisation betreiben oder auch Bücher verfassen über gewisse Punkte, Kritiken schreiben, verschiedene andere Bereiche. Das lesen wir im Epheser 4, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, dass es dann einfach gewisse Dienstbereiche in Gemeinden gibt, dass es Älteste gibt, dass es Hirten gibt, Lehrer gibt, dass es verschiedene Aufgabenbereiche gibt und auch in diesem Kontext Personen, die jetzt mehr im Fokus stehen, natürlich in dieser Arbeit auch etwas intensiver drin sind. Ja? Und das Interessante ist auch, wenn wir Titus aufschlagen, das möchte ich mit euch kurz lesen, Titus 3, dann sehen wir ganz stark, wovon es auch abhängig ist und dass Paulus den Pastoralbriefen, seinen Mitarbeitern auch Ratschläge gibt und sagt, in welchem Rahmen, in welcher Art und Weise sollen wir diese Arbeit betreiben? Was soll unser Zielgedanke, unsere Motivation dahinter sein? Das Interessante ist, auch in jedem Pastoralbrief, ob wir jetzt sehen, Philemon, Titus, Timotheus, gibt er ihnen immer Ratschläge und sagt, es geht hier nicht darum, Streitgespräche zu führen. Es geht ja nicht darum, zu diskutieren und sinnlose Diskussionen zu führen. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht darum, Jesus zu verherrlichen. Ja? Und lesen wir mal Titus 3, 1 bis 7, wo das nochmal auch in dem Kontext zum ersten Petrusbrief nochmal erwähnt wird. Titus 3, 1 bis 7. Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er uns reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt werden durch seine Gnade, erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Das heißt, hier schreibt Paulus nochmal und macht einen Kontrast und sagt zu der Gemeinde oder auch zu mir selber, was ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen? Der einzigste Unterschied, den er festmacht, ist, dass wir als Gläubige begnadete Sünder sind. Nicht, dass wir ein sündloses Leben führen, nicht, dass wir auf einmal einen besseren Stand haben, nicht, dass wir auf einmal in einer komplett anderen Welt leben, sondern er sagt, seid euch bewusst, dass ihr damals nicht anders wärt. Ihr würdet auch euren Begierden nachlangen oder seid euren Begierden nachgelesen, also ich rede ja auch zu mir, ne? Oder ich so, auch den Begierden nachgelesen. Seid euch bewusst, dass das Ziel ist, diese Menschen zu gewinnen, dass diese Menschen das bekommen, was ihr auch habt, das bekommen, was Paulus auch hat. dass das nicht Streitgespräche sind, dass das nicht ums Ego geht, Hauptsache den Willen durchzuboxen. Ich meine, man kennt das. Ich meine, ich denke mal, jeder kennt das. Es ist gut und schön, Recht zu haben. Ja? Wenn der andere auf gewisse Argumente nichts mehr sagen kann, dann fühlt man sich gut. Dann sagt man, okay, hat was gebracht, so, jetzt argumentier mal dagegen. Aber er sagt, das ist nicht das Ziel. Vor allem habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht, oder die Bibel weist uns darauf hin, dass es gar nicht die Aufgabe ist, Menschen zu überzeugen. Weil wir das auch gerade vom ersten Petrusbrief, was wir auch immer wieder hören, auch gar nicht können. Sondern der Einzige, der überzeugen kann, ist der Geist, der wirkt. Und wenn der Geist nicht wirkt, dann kann ich reden, so viel ich will, Argumente bringen, so viel ich will. Da wird sich niemand bekehren, nur aufgrund meiner Argumentation. Dann sucht man sich Ausreden und sucht man sich andere Wege, um dann dem entgegenzuwirken. Der Einzige, der überzeugen kann, ist der Geist. Und wie unsere Aufgabe ist es einfach nur, so wie es hier drin steht, in milder Art und Weise, mit dem Fokus, mit dieser Dankbarkeit, dass wir errettet sind, für Jesus einzustehen, für Gottes Namen einzustehen. Ich habe jetzt auch vor kurzem eine Biografie gelesen von, man sagt, dem bekanntesten Christen der heutigen Zeit, das ist Francis Collins, der wegen der Entschlüsselung mit der DNA zu tun hat. Also im Jahr 2000 hat er das vorgestellt, dass er jetzt einen Nobelpreis dafür bekommen hat, dass er so die DNA entschlüsselt hat, wie die kodiert ist, was für Informationen dort enthalten sind. Und ich dachte mir, so der klügste Denker der heutigen Zeit, einer der intelligentesten Menschen der heutigen Zeit, habe ich mich gefragt, wie kam er zum Glauben? Und dann erwartete dann eigentlich so ein Riesenphänomen, Feuer vom Himmel, irgendwas explodiert und dann kommt Gott und redet zu ihm und sagt, jetzt musst du glauben. Und dann sagt er, okay, jetzt glaube ich. So stelle ich mir das vor. Und als ich das dann gelesen habe, war ich ein bisschen schockiert, wie er zum Glauben gekommen ist. Weil das für mich zu einfach war. So ganz einfach. Er ist Medizin, hat Medizin studiert, war dann als Doktor in der Klinik tätig, hat dann dort gearbeitet. Und dann war eine ältere Dame da, die hat ihm einfach nur gefragt, wo verbringst du deine Ewigkeit? Wissen Sie das? Und das hat ihm so zum Nachdenken gegeben, dass er sich bekehrt hat. Und ich lese das und denke mir so, nichts groß mit Diskussion, nichts groß mit, keine Ahnung, politischen Sachen oder mit Büchern gelesen oder irgendwas, sondern ganz einfach. Da hat er drüber nachgedacht, Gottes Geist wirkt und so kommt er zum Glauben. Und das war dann für mich auch wieder so eine, okay, ich muss einfach nur Gottes Wort predigen, Gottes Wort verkündigen. Wenn der Geist wirkt, wirkt er. Wenn er nicht wirkt, dann kann ich dazu nichts beitragen, nichts anderes. Aber ich habe mich jetzt auch gefragt, wovon ist es abhängig? Also, wovon ist mein Engagement für Gott abhängig? Wovon ist es abhängig, wie ich mich für Gott einsetze? In welcher Art und Weise ich mich von Gott einsetze? Das Erste, was ich mir vorgestellt habe, oder wie ich selber auch in meinem Leben reflektieren konnte, ist das eigene Gottesbild, was ich habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch letztes Mal an meine Predigt erinnern könnt, wo wir so diese Sterne und die Kosmologie da drin hatten, die Galaxien. Ich möchte es heute in einer ähnlichen Art und Weise machen, einfach um nochmal Gottes Größe darzustellen. Weil wenn ich an einen großen Gott glaube, an einen Gott, der das Universum geschaffen hat, der mich geschaffen hat, der in mir wirkt, der mich befähigt zu gewissen Sachen und jeden Einzelnen auch, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf das weitere Leben und auch auf das Engagement für ihn. Wenn Gott klein ist und einfach nur, ja, er ist nicht fähig genug, gewisse Sachen zu machen und das ist alles doch irgendwie zufällig und Gott schafft das nicht, zum Beispiel das Universum zu halten, das Universum stehen zu lassen, dann ändert das natürlich auch das Gottesbild. Aber wenn ich daran glaube und das alles sehe, auch wie groß der Kontrast zwischen Gott und Mensch ist, dann ändert das was und ich sage, boah, also wenn der Gott das gemacht hat und das hier geschrieben hat und sagt, das muss in deinem Leben Anwendung finden, dann verändert das einen, das Denken und das Handeln. Schlag mir bei mir 2. Korinther auf, 2. Korinther 8. Ich tat mir ein bisschen schwer damit, jetzt was gleich kommt, das ist jetzt für mich auch ein kleines Experiment. Aber ich habe dann doch gedacht, ich wage das mit euch kurz zu betrachten. Und diese Stelle hat mir dann auch Mut gegeben, die ich jetzt mit euch lesen werde. 2. Korinther 8, Vers 21. 2. Korinther 8, Vers 21. Denn wir sind auf das bedacht, was ehrbar ist, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor dem Menschen. Was Paulus hier schreibt, das ist ein bisschen anderer Kontext, aber was Paulus hier schreibt, ist, dass er sagt, wir haben nicht nur Verantwortung vor Gott, ja, vor Gott richtig umzugehen, vor Gott zu handeln, so als Gemeinde, sondern auch in der Welt. Auch mit den Themen, die wir uns beschäftigen, würde ich jetzt mal sagen, auch mit dem Handeln, mit dem Denken, mit dem über was wir reden, wie wir uns verhalten. Und das ist natürlich was sehr Positives, wenn wir sagen, wir haben sehr viel Zeit, uns mit der Bibel zu beschäftigen. Ja, wenn wir in der Gemeinde sind, ich glaube, wenn ich als Prediger sage, ja, ich predige aus der Bibel, dann wird niemand sagen, ja, das ist aber komisch, das ist aber irgendwie so. Das ist normal, wir sind damit aufgewachsen. Für uns ist es normal, dass wir die Bibel als unseren Fokus haben. Aber nicht jeder hat das Privileg, ganzes Leben in der Gemeinde zu verbringen oder viel in der Gemeinde zu sein, sondern man ist auch in Arbeitsplätzen. Man ist auf der Arbeit, man ist in der Universität, man ist in der Schule, man ist in gewissen anderen Bereichen drin und natürlich wird dort auch über andere Sachen gequatscht oder geredet. Ne? Dann über Autos, über den Hausbau, über verschiedene andere Bereiche. Und so weist auch Paulus in gewissen anderen Kontext darauf hin, aber von dem Inhalt her, denke ich mal, kann man sich das gut übertragen, dass es für einen Menschen auch gut ist, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, sich auch Rechenschaft zu geben über andere Themengebiete, über andere Themenbereiche. Das heißt, dass man mit Menschen auch ins Gespräch kommen kann, dass man mit ihnen, wenn sie Fragen stellen, wie stehst du dazu, dass man da auch Antworten geben kann und dann den Fokus wieder auf das Heilige, auf das Wort oder auf Jesus lenken kann. Und so hat jeder, vielleicht einer von euch mitbekommen, so vor 2 Wochen wurde ein Bild veröffentlicht. Man hat es in den Nachrichten so als Sensation dargestellt, das erste schwarze Loch, was fotografiert wurde, vielleicht so ein bisschen Kopfnicken. Hat einer das mitbekommen? Wenn nicht, ist das nicht schlimm. Das werde ich mit euch gleich ganz kurz anschneiden. Aber einfach, um das wieder ein bisschen mehr zu demonstrieren. Die PowerPoint. Genau. Genau. Ist das für mich interessant zu sehen. Stellt euch mal Folgendes vor. Ich habe hier so einen kleinen Punkt dargestellt. Dieser kleine Punkt soll die Erde symbolisieren. Von der Größe ungefähr. Und jetzt einfach nur so ein Gedankenexperiment. Also ich würde mal sagen, stellt euch mal vor, ihr habt euer Gewicht, so wie viel wiegt, 50, 80, 90, 100 Kilo. Ich habe mir die Frage gestellt, wie viel würde das auf anderen Planeten wiegen? Das wird alles schon seinen Sinn haben, warum ich das mit euch behandle, aber das ist relativ interessant. Würden wir zum Beispiel auf dem Jupiter leben, das heißt, hier so klein ist die Erde, der Jupiter ist ein bisschen größer, dann würde ein Mensch, der hier 100 Kilo wiegt, ja, also 100 Kilo, würde dort 250 Kilo wiegen. Das heißt, wenn wir dort leben würden und dann wieder zurück auf die Erde nach einem Jahr kommen würden, dann wären wir richtige Muskeln bekommen, wenn wir das dann überleben würden. Das heißt, das Gewicht hat immer was mit der Gravitation zu tun, so kurz zur Inhalt, vielleicht sind das Begriffe, die wir schon mal gehört haben, und Gravitation was mit der Masse, mit der Anziehung. Und jetzt, wenn wir auf der Sonne leben würden, ist physikalisch nicht möglich, würden verbrennen, aber rein vom Prinzip, dann könnte man sich vorstellen, wäre die Sonne so groß, viel, viel größer. Ja? Und ein Mensch, der dort leben würde, der hier 100 Kilo wiegen würde, würde auf der Sonne 2800 Kilo wiegen. Also wie so ein Kleintransporter. Ja? Das heißt, einiges an Gewicht, das dort auf jeden Fall auch vorhanden ist und was uns dann auch ausgesetzt wird. Und wir wissen alle, oder so von der allgemeinen Grundbildung, dass die Sonne im Mittelpunkt unseres Sonnensystems steht. Ja, nicht wie man damals gedacht hat, zum Mittelalter, dass alles sich um die Erde kreist, dieses geozentrische Weltbild, sondern dass die Sonne im Mittelpunkt steht und alles dreht sich um die Sonne. Ja, die Planeten, die wir haben, mittlerweile sind es 8, keine 9 mehr, ganz viel Staub, ganz viel Kleinplaneten, Kometen, Asteroiden, ganz viel Zeug schwirrt um die Sonne. Jetzt sind das Bilder, die wahrscheinlich auch einige von uns kennen. Bei einer schönen Sternennacht, bei einer schönen klaren Nacht können wir so ein ähnliches Bild wie hier beobachten. Ja? Das heißt, da sind ganz viele Sterne in so einem Streifen angeordnet. Auf Griechisch heißt es Gala oder Gaia, wie Milchstraße, daher kommt auch der Begriff. Und das ist so eine Art Scheibe, die wir dann so sehen. Und man wusste im Mittelalter oder zu der damaligen Zeit nicht, wie man das beschreiben konnte. Sind das Sterne, ist das Gas, was ist das, keine Ahnung. Hat man einfach gesagt, das ist einfach so ein milchiger Streifen. Das Interessante daran ist, wir sehen hier links nebendran so ein Bild, was genau diesen Streifen symbolisiert. Das heißt, wir leben hier irgendwo mit unserer Sonne, mit unserer kleinen Sonne, irgendwo hier an so einem kleinen Punkt, hier außerhalb, so wie der Laserpointer anzeigt, und wir schauen so gesehen von dieser Scheibe, so gesehen hier rein oder hier ein bisschen an die Seite, und das ist genau dieser Streifen, den wir hier sehen. Und ähnlich wie unser Sonnensystem, das hat Gott so eingerichtet von den Kräften, die er geschafft hat, haben wir im Zentrum so eine kleine Ansammlung von ganz viel Materie, von ganz viel Licht. Und in der Mitte ist genauso ein besagtes schwarzes Loch. Da will ich jetzt aber auch nicht näher eingehen, was das genau ist. Wen es interessiert, kann gerne auf mich zukommen. Aber das ist ein Objekt, was richtig schwer ist. So wie die Erde um die Sonne kreist, so ist hier so ein Punkt, wo alles andere, unsere Galaxie, unsere Milchstraße so gesehen, um dieses Zentrum kreist. Und wenn wir das uns nochmal vor Augen malen, ich weiß nicht, wer sich vielleicht noch letztes Mal daran erinnern kann, in unserer Galaxie, in unserer Milchstraße gibt es ungefähr 100 bis 300 Milliarden Sterne. Ja? Das heißt, eine riesige Anzahl. Alles, was wir so ein bisschen eingefärbt sehen, ist einfach nur irgend so ein kleiner Stern. So eine kleine Gasansammlung oder irgendwas. Und jeder Stern ist normalerweise entweder größer wie unsere Sonne oder etwas kleiner wie unsere Sonne. Aber alles kreist um diesen Punkt. Und jetzt ist es natürlich für Wissenschaftler interessant, zu sagen, wir wollen diesen Punkt mal fotografieren. Ja? Ob das überhaupt wahr ist, ob man überhaupt davon auskennen kann. Normalerweise ist es so, man probiert in der Wissenschaft immer etwas zu behaupten und dann einen Versuch dazu zu machen, zu sagen, ja, es hat sich bestätigt. Und bis in den letzten 60, 70 Jahren hat man gesagt, da muss es irgendwas geben, irgendwie was im Zentrum, aber man wusste nie was. Und das ist jetzt spannend zu betrachten, was die Wissenschaftler da jetzt genau gemacht haben, um so ein Zentrum da drin zu fotografieren. Sie haben ein Projekt gestartet. Das Projekt heißt Event Horizon Teleskop. Das ist ein Verbund von 8 Teleskopen an verschiedenen Orten. Das heißt, irgendwo am Nordpol ist so eins, am Südpol in verschiedenen Inselgruppen. Die Teleskope sind alle ungefähr so groß oder auch teilweise etwas kleiner. Das heißt, so ein Teleskopverbund. So, das sind unterschiedliche. Aber vielleicht kann man jetzt auf dem Bild sehen, hinten sind so ganz hohe Berge. Ja? Das heißt, hier so eine Schüssel, so eine Satellitenschüssel, sage ich mal, oder so ein Teleskop, hat einen Durchmesser von etwa 500 Metern. Ja? Das heißt, Menschen bauen, um so ein Zentrum einer Galaxie zu fotografieren, so große Teleskope und insgesamt gibt es davon 8 Stück auf dieser Erde. Das Zentrum, und jetzt stellt euch das mal vor, das Zentrum genau von diesem Punkt, den wir vorhin betrachten haben, ist unsere Sonne, ja, von der Größe, wir haben das vorhin gesehen, wir würden 2800 Kilo darauf wiegen, ja, ist 6,5 Milliarden mal so schwer wie unsere Sonne. Das heißt, unsere Sonne 6,5 Milliarden mal auf einen kleinen Punkt. Ja? Und darum kreist sich alles. Das ist wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt. Und die Forscher haben das beschrieben, dass sie sagen, sie fotografieren etwas, was so wäre, wie wenn man ein 2-Euro-Stück auf den Mond legen würde und das würde man jetzt fotografieren. Das ist unglaublich kompliziert. So, und an diesem Projekt waren insgesamt 200 Wissenschaftler, das muss man sich auch finanziell mal vor Augen malen, 200 Wissenschaftler beteiligt, die insgesamt 10 Jahre daran gearbeitet haben. Das heißt, von 2009 bis 2019 haben sie daran gearbeitet, diese Teleskope zu bauen oder diese Daten auszuwerten, Theorien aufzustellen, wie man sowas fotografieren könnte. Da ist haufenweise Zeit, haufenweise Kapazität reingelegt. Und insgesamt hat man dann 4 unabhängige Teams, die waren auch lokal unabhängig voneinander, haben diese Daten ausgewertet. Und jetzt haltet euch fest, was da rausgekommen ist. Ich habe ein Bild vorbereitet. Das ist das Foto. Also wenn ihr das jetzt verschwommen seht, das liegt nicht an eurer Brille oder dass ihr euch jetzt so Freudentränen bekommt, dieses Bild zu sehen. Aber das muss man sich, also es ist für mich faszinierend, das sich mal zu überlegen, dass Menschen so lange brauchen, 10 Jahre, 200 Wissenschaftler, Milliarden Euro oder Millionen Euro dafür ausgerechnet wurden oder investiert wurden, um so ein Foto zu erstellen. Das ist wie so ein Affe, der so mit so einem Pinsel so an die Wand, dann wird das für teuer verkauft, ja. Man sagt auch schon, die ganzen Leute, die daran beteiligt waren, die könnten sich schon auf Nobelpreise einstellen für das Foto. Ja? Und von diesen Fotos oder von diesen Löchern, von diesen Galaxien, muss man sich mal überlegen, gibt es Milliarden über Milliarden über Milliarden, die um uns herumschwirren. Jetzt hat man geschafft, eins davon zu fotografieren. Und mit diesem Wissen wisst ihr jetzt mehr wie 99% der Leute da draußen. Das heißt, da könnt ihr mit euren Omas beim Kaffeekränzchen oder so weiter das mal auch erzählen. Mal sie abholen, wusstest du das und das? Das heißt, ein bisschen Allgemeinbildung habe ich da jetzt mit reingebracht. Ich hoffe, das war okay. Aber jetzt betrachte ich das und sage, dieser Gott, der das geschaffen hat, der das gemacht hat, der wenn Menschen sowas ermöglicht, aber auch sich Menschen in dieser Schöpfung, in diesem Ganzen, was er gemacht hat, so offenbart, dieser Gott offenbart sich hier. Und auf einmal entwickelt sich mein Lesen oder meine Art und Weise, wie ich lese, wird dann komplett anders, weil ich sage, boah, das sind nicht einfach nur Worte, sondern das sind Worte, die zum Leben führen. Das sind Worte, die mich dann auch einfach näher zu ihm führen und mir auch seine Größe, seine Allmacht ein bisschen mehr demonstrieren. Und wenn wir dann auch Stellen betrachten, die müssen wir jetzt auch nicht aufschlagen, schreibt zum Beispiel Philipperbrief oder auch Jesaja, Hiob, dass Gottes Größe, Gott ein Gott ist, der unseren Verstand bei weitem überstreicht. Wir können ihn nicht fassen, wir probieren ihn vielleicht in ein Konzept, in ein System zu komprimieren und zu drücken, aber er lässt sich da nicht fassen. Er sagt, er ist ein Gott, der unseren Verstand bei weitem überstreicht. Und Gott schreibt in Hiob auch, oder Hiob schreibt oder im Hiob-Buch steht, dass Gott Unerforschliches tut. Das heißt, viele Sachen, die können wir nicht erforschen. Er lässt sich in einem gewissen Bereich erforschen, viele Sachen aber, die können wir einfach mit unserem begrenzten Verstand nicht verstehen. Irgendwann werden wir es, können bei Gott stehen und sagen und fragen, Gott, warum hast du das so und so gemacht? Und er wird es uns erklären und wir werden sagen, boah, das war ja echt, boah, sehr, sehr gut durchdacht. Ja? Und die Schlussfolgerung daraus ist, Gott gehört die Anbetung dafür. Also wenn wir glauben, er hat das geschaffen, wenn wir glauben, das hier ist wahr, dann gehört Gott die Anbetung. Und auch eine Milderung für mich, auch als Wissenschaftler oder auch als Physikstudent, sage ich jetzt mal, wir müssen Gott nicht vollständig verstanden haben. Wir müssen keine Konzepte entwickeln. Gott fordert uns nicht auf und sagt so, ihr habt die Mathematik bekommen, jetzt entwickelt mal ein Konzept, wie ihr mich fassen könnt. Hat er nie gesagt, er sagt, er macht Unerforschliches und vor allem für mich ist es auch ein sehr gutes Zeichen zu sagen, okay, ich muss ihn nicht vollständig verstehen, was ich verstehen muss ist, ich brauche ihn, ich will irgendwann mal bei ihm sein, ich brauche das, um den Weg dahin zu finden. Ein weiterer Punkt, wovon auch diese Arbeit, dieser Einsatz für Jesus abhängt, ist das eigene Schriftverständnis. Das heißt, wie verstehe ich das? Ich lese sehr viele Bücher jetzt auch in letzter Zeit von Personen, die zwar sagen, sie sind Christen, sie glauben irgendwie an Gott und sie glauben auch, dass Jesus existiert hat, dass das eine historische Person war, aber sie lehnen die Bibel eher grundsätzlich ab, weil sie sagen, ja, ist sehr viel Textkritik dahinter und das kann auch nicht wirklich gewesen sein, dass der das geschrieben hat und die Wissenschaft hat doch schon längst bewiesen, dass das und so sagt man, ja gut, wenn man ein Buch rausstreicht, dann kann man gleich die ganze Bibel schreiben, weil woher weiß ich dann, dass das wahr ist? Und für mich ist der Gedanke wirklich ein riesengroßer Trost, auch im Vergleich, was ihr vorhin gesehen habt. Ich glaube daran, dass Gott das ganze Universum geschaffen hat. Alles geschaffen hat. Dann sollte es bestimmt auch nicht unmöglich sein, dass er die Bibel so bewahrt, wie wir sie heute haben. So, das ist für mich allein schon diese Bestätigung. Auch wenn wir sagen könnten, rein spekulativ, ja, vielleicht ist was verloren gegangen. Vielleicht haben wir Aufschriebe, die von der Übersetzung her vielleicht falsch sind oder vielleicht anders sind. Aber alles, was ich brauche, um zu Jesus zu kommen, steht hier drin. Und ich glaube gerne, dass Gott das bewahrt und dass er nicht sagt, jetzt fordere ich euch dazu auf, auch Wissenschaft dazu betreiben, um zu sagen, ja, alles ist falsch und ihr müsst das auseinanderpflügen und ihr müsst erst, wenn ihr das historisch gut thematisiert beweisen könnt, dann dürft ihr darin lesen, weil dann hat das eine Aussagekraft. Ja? Es geht immer darum, wie lese ich die Bibel? Lese ich sie historisch kritisch? Nehme ich sie wortwörtlich? Wie lesen andere die Bibel? Und das hat auch Auswirkungen auf mein Gottesverständnis. Das hat auch Auswirkungen, wie sehr ich dafür einstehe. Ja? Und einen ganz guten Schlüssel dafür, wie man die Bibel lesen sollte, gibt uns natürlich die Bibel selbst. Wenn ich sagen würde, Jesus hat die Bibel so und so gelesen und wir sollen die Bibel auch so lesen, dann ist das für uns wahrscheinlich eine logische Schlussfolgerung. Aber viele sagen, ja, aber Jesus war ja ein Mensch. Der war ja zu dem Zeitpunkt ja auch nur ein Mensch, deswegen kann er auch Fehler machen, kann ja auch irren. Und natürlich ändert das sehr viel in dem Verständnis, wie man es dann liest. Dann liest man Jesus seine ganzen Aussagen ganz anders. Ja, das hat er nicht so gemeint. Ja, das war nicht wirklich. Ja, das hat er dann vielleicht anders gemeint. Und ja, das wusste er nicht. Also da verändert sich auch das Denken. Deswegen ist es gut zu wissen, in ganz kurzen Punkten, also da gibt es ganze Bücher darüber, wie man die Bibel lesen kann, aber in ganz kurzen Punkten will ich darauf hinweisen, dass erstmal der Heilige Geist in uns wohnt. Wir glauben, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt und dieser Heilige Geist führt uns in die Wahrheit, dass wenn wir das leben, das auch einen sehr hohen Stellenwert und eine sehr hohe Aussagekraft für uns hat. Aber wir haben andere Personen die Bibel gelesen. Zum Beispiel wird über Jesus gesagt, ich habe immer die Stellen neben dran geschrieben, aber sagt Jesus, dass der menschliche Irrtum Mangel einer Bibelerkenntnis und Verständnis ist. Das heißt, wenn Menschen sich irren und sagen, ja, irgendwelchen Spekulationen nachgeht, dann liegt es daran, dass sie das nicht richtig verstanden haben. Und dann gibt er die Aufforderung und sagt, lest weiter, forscht, studiert, geht dem nach. Selbst Paulus macht zum Beispiel deutlich, dass er allem in der Schrift glaubt. Und wir würden wahrscheinlich sagen, Paulus war doch ein sehr kluger Mann, ja, ein kluger Mensch. Und Petrus sagt, er sei sich bewusst, dass die ganze Bibel von Gott gewirkt ist. Nimmt auch diesen Stellenwert ein und sagt, nein, ich glaube daran, dass alles, nicht nur irgendeine eine Stelle oder dass irgendwie was inspiriert ist, sondern dass Gott bewusst Menschen nutzt, um die Bibel zu schreiben. Was wir auch zum Beispiel in unserem Glaubensbekenntnis, was wir mit der Gemeinde oder mit einigen Brüdern immer wieder verfassen, auch gerade ausarbeiten. Und er schreibt, zum Beispiel auch Johannes schreibt, dass er selbst Augenzeuge war von dem, was er geschrieben hat, was er gesehen hat. Dass es nicht irgendwie eine Fiktion ist, dass es nicht irgendwie was ist, wo er mal angenommen hat, dass etwas sein könnte und dann etwas umgeändert, dass es etwas besser klingt, sondern er sagt, nein, bewusst geht er darauf ein und sagt, hey, ich war Augenzeuge davon, alles, was ich schreibe, das hat auch eine so hohe Aussagekraft. Und die Bibel selber, das ist auch das Spannende, auch im Gegensatz zu sehr vielen anderen Büchern, wie zum Beispiel der Koran, die fordert uns ja darauf auf, Jesus sagt ja selber, eine sehr viel bekannte Stelle, Lukas 24, 44, dass alles, was wir hier lesen, Er sagt, prüft, guckt, ob das wirklich so stimmt, ob das wirklich alles zutrifft, ob alles von mir spricht, ob die Propheten, das Gesetz, die Psalme, ob alles von mir spricht. Nimmt, guckt das an, prüft das, guckt durch und überprüft das. Wer kann ich das nicht sagen, anders zu formulieren, genau. Und sie weist uns aber auch darauf hin, gerade im 1. Korintherbrief, legt sie dort einen sehr hohen Maßstab, dass sie sagt, ja, bei den Menschen, die verloren gehen, die Menschen, die den Geist nicht haben, für die wird das immer Torheit sein. Ich kann jetzt probieren zu argumentieren und zu sagen, oh, das ist doch alles ganz einfach und man kann das doch alles hier. Aber für Menschen, wo der Geist nicht wirkt, für die wird das immer Torheit bleiben. Für die wird das einfach keinen Stellenwert haben. Ich merke das auch sehr stark, wenn ich so TV-Sendungen anschaue, so Podiumsdiskussionen, wo dann ein Christ mit einem Atheisten so ein bisschen diskutieren oder debattieren über gewisse Themen. Und man merkt teilweise, Leute, die aus dem atheistischen Kontext kommen, die haben das noch nie gelesen. Die sagen einfach, ich glaube nicht an Gott, Punkt. Ja, weil die ist verfälscht, die ist falsch. Aber gelesen, ob das wirklich so ist, was da drin geschrieben steht, ich bekomme immer nur mit, dass sie sagen, das ist ein Märchenbuch oder ein Geschichtsbuch oder hast historisch keinen Einfluss oder ist nicht wissenschaftlich gesehen. Aber dass man mal gesagt hat, okay, ich will jetzt mal wirklich lesen, bewusst lesen, was drin steht, das machen die wenigsten. Und das zeugt auch einen sehr hohen Stolz, dass sie sagen, warum sollte ich mich damit beschäftigen, ist doch eh alles Humbug. Aber dann gibt es wieder Leute, wo für die das kein Humbug ist, kein Märchenbuch, wie jetzt uns als Gemeinde und wir beschäftigen uns damit und es verändert uns, unser Denken, unser Handeln, unsere Sicht auf diese Welt. Ja? Und was ich auch sehr stark gemerkt habe, oder um als auch ein kleines Zeugnis dazu geben, oft bekomme ich zu hören, auch wenn ich habe ein ähnliches Thema auch in der Jugendstunde gehalten, in einer anderen Gemeinde, bekomme ich zu hören, dass Männer oder auch Jungs, Mädels sagen, ja, ich bin halt kein Redner. Für mich ist es nicht so einfach, Zeugnis geben zu können. Und ich glaube es. Also Menschen werden von Gott berufen zum Predigen. Menschen werden von Gott hingestellt, um zu verkündigen. Aber was ich dann ganz stark merke, ist, dass es schwierig ist, über solche Themen zu reden, weil man sich vielleicht weniger damit beschäftigt. Aber wenn es um solche Sachen geht wie Autos oder wie ein Hausbau oder wie Studium oder wie die Arbeit, dann kann man auf einmal ganz viel erzählen. Dann, weil man sich damit beschäftigt und dann geht man auf und sagt, boah, und wieder das und das entwickelt und das konstruiert. Das heißt, es geht immer darum, in welcher Art und Weise man damit sich beschäftigt. Wie ernst mir das ist, wie oft ich solche Gespräche führe, wie oft ich auch solche Gespräche führe und mich auch rein investiere, wie viel Wert ich darauf lege, mit den Leuten zu sagen, komm, wir schauen mal heute keinen Film, sondern wir lesen mal die Bibel. Komm, wir machen mal nicht das und das, sondern wir beten. Komm, wir treffen uns mal und reden einfach ein bisschen darüber. Was hat Gott in deinem Leben bewirkt? Und auf einmal merkt man, oh, da war doch ganz viel. Und dann erzählt man sich das gegenseitig. Und dann merkt man auch, wie sich das Denken ändert. Man muss sich halt damit sehr stark beschäftigen und sehr viel beschäftigen, weil die Bibel umfangreich ist. Ne? Und ich habe das selber auch rein aus dem Physikalischen gemerkt. In die Bücher, die ich jetzt zum Beispiel lese, das sind so 600 Seiten Bücher und ich lese sie durch und ich verstehe davon gar nichts. Und mein Dozent sagt mir immer, Markus, wenn du es lesen willst, dann musst du halt manchmal eine Seite durchlesen und damit einen Tag beschäftigt sein. Den ganzen Tag nur eine Seite zu lesen, damit es immer so drin ist. Und ich gucke ihn an und sage, der hat kein Leben, der hat sein Leben damit verbracht, Physik zu lernen, der hat ja keine Freizeit gehabt. Und er sagt, ja, also im Endeffekt ist das so. Es ist jetzt nicht, dass eine Aufforderung für euch ist, dass ihr das auch machen sollt, aber man muss sich mit Sachen beschäftigen und Sachen Interesse haben, wiederholen, Gedanken durchgehen, damit auch eine Argumentation oder auch vor allem der Glaube dadurch gefestigt ist. Aber das stärkste Argument, wo ich glaube, was Menschen beeinflusst, wie Menschen wirken oder was Menschen überzeugen könnte, ist das eigene Leben. Das heißt, wenn mein Gottesbild, was ich jetzt vorhin geschrieben habe, und mein Schriftverständnis, wenn ich das in einer vollen Fülle von Gott bekommen habe, wenn der Geist in uns in voller Fülle wirkt, dann werden wir irgendwie anders. Ne? Alle Fische schwimmen in den Strom, nur der kleine orange Fisch, der schwimmt nach links. Ja? Irgendwas muss ja stattfinden dann. Und das größte Zeugnis, was wir geben können, ist das eigene Leben. Wie auch vorhin schon erwähnt, ist die Frage, was unterscheidet uns von einem Nichtchristen, von einem Nichtgläubigen? Das Einzige ist, dass wir die Ehre Gottes suchen und nicht die eigene Ehre. Dass wir begnadete Sünder sind und nicht mehr in der Sünde uns stellen müssen und die Sünde keine Macht mehr über uns hat, wie jetzt uns auch der Korintherbrief zum Beispiel lehrt oder Kolosserbrief auch. Und so gibt auch Paulus uns, oder geben uns auch die Apostel und Jesus selber auch einen Auftrag und sagt, kauft eure Zeit aus, seid bewusst, seid euch dem im Klaren. Es sind Menschen, die verloren gehen. Es ist haufenweise Menschen, die verloren gehen. Nutzt die Zeit, um mit diesen Leuten zu reden. Und nicht, dass jeder jetzt auf die Evangelisation, auf die Straße gehen muss und predigen soll. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurem Umfeld. Nutzt die Zeit, betet füreinander, betet für die Person, betet für Gespräche, dass ihr das auch nutzt. Ähnliche Sachen auch die Zeugnisse der Bibel. Ja, das ist, wir lesen Hebräer, was wir auch vorhin gelesen haben, über, da werden Menschen zersägt, gesteinigt, gemartert, gefoltert, viele Sachen gemacht. Und wir lesen das und sagen, ja, das ist alles so weit fern, so, ja, das mussten wir halt damals erledigen oder damals erleiden. Aber wir haben Personen, wir haben Zeugnisse von Personen, die genau dieses Verständnis hatten und die genau das Verständnis hat von Gottes Größe und gesagt haben, wir gehen lieber diesen harten Weg. Wir gehen lieber diesen Weg, um im Endeffekt Gott für Gott Einsatz zu zeigen. Und Jesus sagt selber, der Knecht ist nicht höher wie sein König. Ja, wenn Jesus gelitten hat, dann müssen wir für unseren Glauben in einer gewissen Sicht auch leiden. Und für mich, auch wie Willi das letzte Woche angesprochen hat, über die Kreuzigung, über den Leidensweg dahin. Ich meine, auch wenn die Christen in Deutschland, sage ich mal, die bekennenden Christen, die auch wirklich an die Bibel glauben, in der Minderheit sind, aber trotzdem sind wir nicht alleine. Das heißt, hier bekomme ich zum Beispiel von euch Zuspruch und sage, ja, das, was du sagst, ist gut, das, was du sagst, ist wahr und wir stehen zu dir, was du sagst. Das bekommen jetzt vielleicht 90% der Menschen draußen nicht, aber trotzdem würdet ihr das wahrscheinlich unterschreiben. Aber Jesus hat zu dem Zeitpunkt keinen Zuspruch von niemandem bekommen. Alle haben ihn verlassen. Nicht irgendwie, dass er so eine restliche Gruppe hat, die zu ihm gesagt hat, ja, also voll gut, sondern alle haben ihn verstoßen, alle haben zugeschaut, was mit ihm passiert. Ja? Das ist auch noch so ein bisschen dramatisiert oder ein bisschen klarer darstellt. Und der Philipperbrief geht uns nochmal in den Kontext oder nochmal einen Hinweis, dass wir nichts tun sollten aus eigener Ruhmsucht. Alles, was wir tun, egal ob es das Predigen ist, ob es das Verkündigen ist, ob es diese evangelistische Arbeit oder die apologetische Arbeit, egal was wir tun, tut nichts aus eigener Ruhmsucht. Tut nichts, um euch darzustellen, um euch zu verherrlichen, um euch groß zu machen, weil im Gegensatz zu Gott, auch wenn wir hier die klügsten Menschen der Welt wären, wären wir im Gegensatz zu Gott doch klein. Das heißt, alle Ehre gehört ihm. Ja? Das heißt, nochmal in dem Bezug auch auf den ersten Petrusbrief, seid euch bewusst oder seid euch im Klaren, weist Petrus darauf hin, dass egal was ihr tut, tut es in Sanftmut, tut es in Liebe, tut es in dem, dass wenn sie gegen euch was Schlechtes reden, wo die Kirche oft in Kritik gerät, ja? Dass man sagt, guck mal, ihr lehrt das so, aber machen tut ihr das so, dass wir denn auch dann denen einfach zeigen können, dass der Inhalt der Bibel in unserem Leben auch einfach sichtbar wird. Nicht in allen Dingen, das ist ja relativ schwierig, ja. Aber das soll nicht unser Maßstab sein, sondern wir sagen, wir wollen uns heiligen, wir wollen uns unter das Kreuz Christi stellen, unter den Segen Christi stellen, um auf jeden Fall, dass sich da auch unser Engagement dann ändert. Das heißt, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ich würde mal sagen, oder wir haben einen allgemeinen Auftrag, für den Glauben einzustehen. Das haben wir jetzt gesehen, ja. Wir haben sehr viele Vorbilder, ob das in der heutigen Zeit ist, aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, wo Menschen wirklich für ihren Glauben eingestanden sind und auch dort sehr viel Leid erfahren haben. Und das Engagement für Jesus oder für den Glauben ist, ich habe es oft hingeschrieben, manche sind natürlich auch gewisse andere Sachen verhindert, oft abhängig von dem eigenen Gottesbild. Ja, wie groß sehe ich Gott an oder an welchen großen Gott glaube ich oder wie groß ist der Gott, an den ich glaube? Das ist besser grammatikalisch. Dem eigenen Schriftverständnis, das heißt, wie verstehe ich das? Und vor allem dem eigenen Leben. Wie handle ich? Wie wirkt sich das nach außen aus? Wie gehe ich in der Welt um? Das heißt in diesem Sinne, noch unten zitiert, seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem, der Rechenschaften euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Amen.